Hallo zum Bliss Body Podcast, dein Podcast für holistische Sexualität. Dieser Podcast ist für Frauen und Menschen, die ein neues Paradigma in der Sexualität erfahren wollen. Auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene. Mein Name ist Jasmin, ich bin holistische Sexualitätscoachin. Sei herzlich willkommen. Ja, willkommen zu dieser wundervollen Episode mit dem Thema From Surviving to Thriving, ein neues Paradigma in der Sexualität. Wie mein Podcastname schon sagt, dieses neue Paradigma liegt mir sehr am Herzen. Übersetzt bedeutet das von Überleben in Aufblühen. Also From Surviving to Thriving. Und wir schauen uns heute in der heutigen Podcast-Folge an, was das eigentlich bedeutet, was dieses Überlebensmodus das bedeutet, ganz konkret mit einem Modell, das habe ich dir mitgebracht. Und dann auch, wie du Schritt für Schritt eine neue Blaupause, eine neue Realität in deinem Körper schaffst, sodass du wahrhaftig dein Potenzial, deine Authentizität entfalten kannst. Und woran das liegt, vielleicht, wenn du Probleme hast, in der Sexualität viel Scham empfindest oder das Gefühl hast, dich nicht wirklich ausdrücken zu können, was dahinter liegt und wie du bewusst und konstruktiv damit umgehen kannst. Also die Folge hat ganz viel Gold für dich, für eine langfristig verändernde Sexualität zu erleben in deinem besten Sinne. Also sei herzlich willkommen. So, fangen wir an. Was ist eigentlich Überleben und was ist Aufblühen? Viele von uns, es mag ja so ein bisschen abwegig erscheinen, dass wir im Überlebensmodus sind, weil wir scheinbar sicher sind. Also wenn du irgendwie in einem schönen Haus lebst und mit Familie und irgendwie, ja, das sind ja Menschen da, ich habe Freunde in meinem Leben, mir geht es materiell gut, ich erlebe jetzt keinen Krieg oder Konflikt, eigentlich müsste ich mich doch sicher fühlen. Eigentlich müsste doch alles gut sein. Trotzdem zeigen sich aber bestimmte Mechanismen, bestimmte Ängste, bestimmte Sorgen. Manchmal drehen die sich im Kreis, manchmal tauchen die nur ab und zu auf. Woran liegt das? Und hier möchte ich eine bisschen erweiterte Brille geben. Dieses Mal, ich habe immer verschiedene Brillen, durch denen ich quasi bestimmte Phänomene anschaue, die letztendlich alle auf dasselbe zeigen. Aber heute habe ich euch ein Modell aus der positiven Psychologie mitgenommen. Maslows Bedürfnispyramide, das ist schon ein bisschen älteres Modell und sehr stark vereinfacht, ist aber sehr, sehr gut, finde ich, einfach zum Nachdenken. Also finde ich ein gutes Modell zum Nachdenken, auch wenn sich die Realität vielleicht nicht so einfach darstellt wie in diesem Modell. Also wenn du magst, weil das ist ein verbales Medium hier, schau dir gerne mal die Bedürfnispyramide an. Im Internet kann man die sehr schnell finden. Und das ist eine Pyramide, in dem auf der Basis steht physiologische Bedürfnisse. Also physiologische Bedürfnisse sind Bedürfnisse, die sind verbunden mit, ja, wirklich der physisch Essen, Haus, Wasser, so. Diese Basis, dass der Körper irgendwie geschützt ist und funktioniert. Und daraufhin kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Also die Sicherheitsbedürfnisse ist eben, dass du dich sicher fühlst im Körper, dass du dich sicher fühlst in deinem Leben, dass du dich geschützt fühlst und dass du dich fühlst, dass sich jemand um dich kümmert, also dass du Schutz erfährst. Darauf, quasi in der dritten Hierarchie, kommen die sozialen Bedürfnisse. Und sozialen Bedürfnisse, da gehört zum Beispiel Liebe und Zugehörigkeit dazu. Familie, Freunde, Verbundensein, Wissen, dass du dazugehörst, Intimität. Und dann, also es ist eben ein Modell, das sagt, wir müssen erst die Basis erfüllen, dann können wir quasi weiter aufsteigen zu der nächsten Bedürfnisbefriedigung, weil wenn du kein Essen und kein sicheres Zuhause hast, dann ist das sozusagen die erste Priorität, das zu lösen. Also nach den Sozialbedürfnissen kommen die Individualbedürfnisse. Und das sind so, ja, sich gewertschätzt und respektiert fühlen, Selbstbewusstsein haben, etwas erreichen. Und dann an der Spitze der Pyramide steht Selbstverwirklichung. Und das ist die Selbstverwirklichung deines vollen Potenzials. Ich weiß nicht, wie Maslow das genau niedergeschrieben hat, aber das ist so, ja, wo du so in deinem Genius-Bereich bist, wo du wirklich auch deine kreativen Output realisieren kannst, wo du vielleicht dich sogar spirituell selbst verwirklichen kannst, all diese Dinge. Das ist die Pyramide. Also da gibt es quasi ein Verständnis, wenn deine physiologischen und Sicherheitsbedürfnisse nicht gedeckt sind, dann wird dein System das priorisieren, weil ich brauche Wasser, Essen, das ist sehr, sehr wichtig und dann kann ich mich vielleicht irgendwann um die Selbstverwirklichung kümmern, wenn andere Bedürfnisse noch in Check sind. Und ich mag dieses Modell sehr gerne für die Betrachtung der Sexualität, weil wir hier drauf gucken können, wo hakt's? Wo hakt es, dass ich jetzt zum Beispiel das kein Selbstbewusstsein und keine Selbstverwirklichung in der Sexualität erlebe, das ja auf der Spitze der Pyramide ist. Und hier in meiner Erfahrung, auch in der Erfahrung der Lehre, mit denen ich studiere, hakt es sehr viel an den Sicherheitsbedürfnissen. Also so Liebe, Zugehörigkeit und Sicherheit, also Sicherheits- und soziale Bedürfnisse. Liebe, Zugehörigkeit und Sicherheit ist sehr, sehr stark geprägt, negativ geprägt durch unsere sehr sexnegative Kultur. Und da werde ich gleich drauf eingehen, was das heißt und was konkrete Beispiele sind. Und dann hakt es natürlich, wenn dann Frauen zu mir kommen und sagen, ich würde endlich diese Hingabe erfahren, ich würde endlich so in diesen gedankenlosen Zustand kommen und erfüllte Sexualität erleben. Ja, aber wenn ich mich nicht zugehörig in diesem Ausdruck fühle, wenn ich Angst habe, dass ich ausgestoßen werde, nicht gemocht werde, kritisiert werde oder ja, wenn mein Körper sich darin einfach nicht sicher fühlt, weil er diesen Zustand nicht kennt, weil er lieber kontrolliert, weil er lieber in Kontrolle ist und lieber dann drüber nachdenkt, was richtig und falsch ist, dann werde ich dahin nicht kommen. Also weil das kommt danach. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Grundbedürfnisse uns anschauen. Ich gehe jetzt nicht sehr stark auf die physiologischen Bedürfnisse ein, obwohl ich an dieser Stelle sagen will, wenn ich mit Leuten zum Beispiel im 1:1 arbeite, dann ist das durchaus ein Bereich, den man sich anschauen kann. Ich bin keine Ernährungsexpertin, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel durch bestimmte Nährstoffe, die eben fehlen oder nicht fehlen, durch eine bestimmte Ernährung, durch eine bewusstere Ernährung, die auch den Hormonhaushalt ausgleicht und uns da unterstützen kann, dass das einen großen Unterschied macht im inneren Erleben. Also es macht wirklich einen großen Unterschied. Und es ist wert, sich damit zu beschäftigen. Das mache ich jetzt im Rahmen dieses Podcasts nicht. Wir gehen auf die emotionalen Bedürfnisse ein. Aber dir sei gesagt, wenn du das Thema wirklich holistisch angehen willst, Ernährung ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Eventuell auch über Supplementierung und Mikronährstoffe nachzudenken, kann in bestimmten Fällen Sinn machen. Genau. Und was ich dann oft in meiner Coaching-Praxis, auch in meinen Kursen, was wir sehr stark bearbeiten, sind die Sicherheits-, die Bedürfnisse, die Zugehörigkeitsbedürfnisse und die Bedürfnisse nach Liebe und Verbindung. Und hier gibt es wirklich einiges. Also, hier gibt es wirklich einiges zu bearbeiten. Deswegen, wenn du jetzt anfängst mit dieser Arbeit und denkst, my goodness, ja, das ist einfach die Zeit, in der wir gerade leben. Und ich möchte gerne in ein paar Beispielen drauf eingehen. Also wo hakt es nun mit der Sicherheit, der Liebe und der Zugehörigkeit? Schauen wir uns konkrete Beispiele in der Sexualität an. Nehmen wir an, du wächst in einer Familie auf, in der nicht über Sex gesprochen wird. Oder Sexualität ist etwas, das man im Geheimen macht. Das ist irgendwie schambehaftet. Das findet einfach irgendwie nicht statt, aber irgendwie ist es schon präsent. Und was dann passiert ist, wenn du so aufgewachsen bist, wenn das die Botschaft war, was bei relativ vielen Haushalten in Deutschland der Fall ist, dann hat deine Unterbewusstsein Sex mit Scham verbunden. Also hier geht es nicht darum, um das Faktische, wir sprechen nicht drüber oder es wird nicht offen ausgelebt, Es geht einfach darum, wie sind auch zum Beispiel meine Eltern vernetzt mit dem Thema, weil so wie ihr Unterbewusstsein und ihr System verbunden ist, das werden wir uns als Kinder abschauen. Und wenn die quasi eine gewisse Scham in sich tragen und so ein bisschen Tabu, dann kopieren wir das, wir schauen uns das ab, weil das ist, was Kinder machen, das ist das Beste, was sie tun können. Oder nehmen wir an, du hast erlebt in der Schule, dass das Mädchen, das viele Partnerschaften hatten, vielleicht mal auf dem Pausenhof in der Pause mit einem Jungen rumgeknutscht hat, dass dieses Mädchen als Nutte bezeichnet wird. Ne? Also dass das so ein, ja, die hat vielleicht keine physische Gewalt erfahren, aber wurde durchaus schon von einigen, ja, mit sehr gerunzelter Stirn angeschaut. Und dein Unterbewusstsein hat dann registriert, das irgendwie rumknutschen, irgendwie so, was ja relativ unschuldig ist, relativ unschuldig auch in dem Alter, wo man sich auch ausprobiert und das erfahren möchte und vielleicht feststellt so, wow, das fühlt sich ganz gut an. Und aber was dann damit gleichzeitig gecodet wird, ist, dann bin ich eine Nutte, leicht zu haben. Und dann werden mich andere kritisieren und beurteilen und auch meine Gruppe an Freunden vielleicht oder die Gruppe in der Schule. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Gerade in dem Alter, in dieser Pubertät, da ist es sehr, sehr wichtig, irgendwie Teil seiner Gruppe zu sein. Und ich möchte das auf gar keinen Fall riskieren, da irgendwie durch so ein Urteil oder so Verhalten ausgeschlossen zu werden. Oder deine Mutter, die gesagt hat, so angezogen kannst du nicht auf die Straße gehen. Das ist inakzeptabel. Vielleicht hat die sogar gelernt, das ist gefährlich, also dass es nicht sicher ist, als Frau irgendwie sich sexy zu zeigen. Oder du wurdest beim Masturbieren erwischt und hast generell Angst, erwischt zu werden. Also auch da dieser Zustand. Oder generell in einer Gesellschaft, in der es generell inakzeptabel ist, sich als Frau sexuell auszudrücken. Es ist ein Tabu. Also es schwebt irgendwie so eine gewisse Wertung oft dabei. Und die in sehr, sehr vielen Nervensystemen, sehr, sehr vielen Menschen so gecodet ist, weil das wurde jahrhundertelang so gemacht. Und alle diese Codings, die schreiben sich in unser Unterbewusstsein, die Gefühle. Das ist die Blaupause, die wir haben, die wir mitnehmen, die tief im Unterbewusstsein aktiv ist. Und nun, was passiert? Ein Teil von dir will deine tiefe Essenz erleben, die transzendente Sexualität, vielleicht sogar Full-Body-Orgasm, will den G-Punkt erkunden und das, was du in diesen Tantra-Büchern oder Kursen erlebt hast, so, ah, das will ich, will das in meinem Körper haben. Und du willst dich mal richtig hingeben und in diesen gedankenlosen Zustand verweilen oder mal wirklich wild sein oder deine Bedürfnisse deinem Partner ausdrücken, was du wirklich willst. Und dein Unterbewusstsein hat Sex mit Scham miteinander verbunden, also hier aus der Gehirnwissenschaft. What fires together, wires together. Also was miteinander feuert, die neuronalen Strukturen, die miteinander feuert, die verbinden sich. Und jetzt ist das Scham eigentlich ein eigenes Erlebnis von für sich alleine stehend und Sexualität für sich alleine stehend. Aber durch diese Prägung haben wir es geschafft, die beiden miteinander zu verbinden und sagen, Sex ist gleich Scham. Das ist, was unser Gehirn macht. Das sagt so, okay, die beiden gehören anscheinend zusammen, wie so ein Memory-Spiel. Match it, ja. Und weil das ist, was wir bekommen haben. Das ist, was irgendwie alle zeigen. Das ist, was ich erlebt habe, immer und immer wieder. Also macht unser Gehirn das Schlauste, was es tun kann. Ich verbinde Sex mit Charme. Oder mit irgendwelchen anderen Imprints. Es gibt ein paar, die sind kollektiv ziemlich valide. Die finden sich bei vielen Frauen und Menschen. Und dann gibt es welche, die sind sehr individuell. Je nach Elternhaus und auch Umfeld kann das sehr individuell sein. Ich nehme jetzt zur Einfachheit gerade mal Scham, Sex und Scham. Und dann, wenn du sozusagen so ein bisschen deine Komfortzone verlässt, also aus diesem, sagen wir, fast schon geskripteten sexuellen Verhalten, das irgendwie 15 Minuten Sex mit Penetration, mit einem gewissen Partner, na, das eine gewisse Form hat, die irgendwie einigermaßen akzeptabel wurde, wenn du da rauskommst und das wagst, da versuchen rauszutreten, dann kommt die Dusche an Scham oder Ekel oder Widerstand. Also manchmal sogar, bevor wir die eigentlichen Gefühle fühlen, jetzt zum Beispiel Scham oder Ekel, kommt ein Widerstand, das sehe ich bei sehr vielen Frauen, die sagen, ich kann da nicht reingehen, ich spüre das nicht, oder die schlafen bei den Übungen ein oder haben irgendwie keinen Zugang dazu. Das ist eine, oder sagen so, ich hab, das macht mich irgendwie wütend, ich will das nicht. Das ist eine Form von Widerstand. Das kann sich manchmal noch davor zeigen. Also entweder zeigt sich das direkt, irgendwie diese Dusche an Scham, oder irgendeine Form von Widerstand, dass in dir sich was zusammenzieht und du noch nicht mal das spüren kannst, noch nicht mal dahin gehen kann, weil es ist so unangenehm, dass dein Körper sagt, nein, wir gehen da nicht hin, vorher schläfst du ein oder bist abgelenkt oder lenkst dich ab, bist nicht im Körper, bist bei deinen To-Do-Listen, denkst über das Vorher, Nachher nach. Das sind alles so Strategien, um nicht im Hier und Jetzt zu sein. Und dann stoßen wir halt immer wieder an diese Limitation, immer und immer wieder, und fragen uns, warum passiert das? Und ich hoffe, mit meiner kleinen Ausführung ist ein bisschen klarer. Also es gibt diese bestehenden Vernetzungen. Manchmal können wir die spüren, zum Beispiel Sexualität ist mit Scham verbunden. Manchmal liegt noch ein Widerstand drauf, dann ist vielleicht eine gewisse Taubheit, kein Zugang zu Scham oder ja einfach auch physisch, dass man irgendwie einschläft oder wegdämmert oder irgendwie nicht präsent sein kann oder abgelenkt ist. Und in der bewussten Sexualität, in der holistischen Sexualität, wollen wir nun damit arbeiten, A, diese Dinge zu spüren, die da sind, und mehr in der Lage zu sein, die zu spüren. Und B, eine neue Blaupause zu schreiben, die dann dem dient, was du wirklich erleben willst. Wenn du Ganzkörperorgasmen erleben willst, dass du sozusagen ein Subset an Erlebnisse und auch Glaubenssätzen in dir trägt, das das Ganze unterstützt. Weil gerade wenn du aus, sagen wir, den Status quo der Gesellschaft kommt, wie die ist, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass sehr viele Imprints da sind, sehr viele Prägungen, die das Ganze nicht unterstützen. Genau, und wir wollen uns eben bewusst werden, ist eben der erste Schritt, dass du es anhörst und sagst, aha, das Thema ist jetzt quasi nicht, dass ich mir die 10 neuesten Sexstellungen im Frauenmagazin mir anschaue und versuche irgendwie akrobatisch, turnerisch irgendwie fähig zu werden, sondern das Problem liegt irgendwo in meinem Unterbewusstsein, dass das 12-jährige Ich erlebt hat, Sex ist no-no, ne? Und über den Körper, über unsere Emotionen können wir eben an diese alten Imprints, an diese alten Prägungen herankommen und bewusst spüren. Warum aber tragen wir das immer noch in uns? Und darauf will ich erstmal ein bisschen eingehen, weil dieser Podcast und meine Arbeit ist nicht dazu da, irgendwie zu sagen, du bist falsch oder es ist nicht richtig oder sei anders. Das ist nicht das Paradigma meiner Arbeit. Und das möchte ich auch in keinem Moment vermitteln. Ich möchte in keinem Moment vermitteln, dass irgendwas falsch mit dir ist. Weil was dein System macht, auch wenn du dich total unlebendig und abgeschnitten von allen fühlst und dein Libido schon seit 5 Jahren nicht mehr sich gezeigt hat, wenn du das spürst, dann hat dein Körper und dein Nervensystem das Intelligenteste gemacht, was er sie tun konnte. Denn dieses Nervensystem möchte, dass du überlebst. Das ist die Kernmotivation. Ich will überleben. Und das hört sich sehr drastisch an. Aber wenn du in einem Umfeld aufwächst, in dem du gesehen hast, dass Frauen, die sich sexuell ausdrücken, von der Gruppe beurteilt werden. Wir sind soziale Wesen. Und ein Teil in unserem System registriert, das kann nicht passieren. Ich kann nicht von meinen Eltern ausgestoßen werden oder von der Gruppe ausgestoßen werden. Das um alle Möglichkeiten gilt das zu vermeiden. Und dann lernt unser System zum Beispiel bestimmte Dinge zu fühlen, weil das andere auch so signalisieren. Es lernt auch bestimmte Dinge zu unterdrücken, die Teil unserer authentischen Essenz, Sexualität sind, aber von der wir gelernt haben, es ist inakzeptabel, die zu leben. Weil jemand hat mich zum Beispiel darin gesehen und gesagt, das ist komisch oder was machst du denn da? Und was wir gemacht haben, ist das Schlauste, dann diese Essenz so ganz tief in den Keller zu vergraben, in einer Eisenkiste und sagen, da gehen wir jetzt nicht mehr ran. Weil wenn ich das lebe, dann werde ich von meiner Familie kritisiert und das will ich auf gar keinen Fall. Ich möchte Teil meiner sozialen Gruppe sein. Es ist lebensbedrohlich, von meiner Familie, von meiner Gruppe ausgeschlossen zu werden. So funktionieren unsere ältesten Gehirnteile und die reagieren entsprechend. Und das ist sehr, sehr schlau. Und jetzt ist es so, dass du vielleicht jetzt deine eigene Familie gegründet hast und in deiner eigenen Wohnung oder Haus oder ja, oder selbst also dein eigenes Leben kreiert hast und sagst, naja, eigentlich müsste mich ja die Konditionierungen aus meinem katholischen Ursprungsdorf ja nicht mehr kümmern, weil die sind weit weg und ich lebe auch ein ganz anderes Leben jetzt. Oder vielleicht lebst du da immer noch, aber eigentlich bist du jetzt auch schon ein paar Jahre älter und hast einen guten Sinn für deine Beziehungen, deine Freundschaften und weißt, wenn ich mich jetzt sexy anziehe, dann werden mich meine Freunde nicht verlassen. Ja? Trotzdem ist diese Realität noch in deinem Unterbewusstsein. Und wir haben die dann eben, wie wir größer geworden sind und herangewachsen sind, internalisiert. Das bedeutet, wir haben die sozusagen diese Aufgabe, wenn früher zu uns die Mutter gesagt hat, so kannst du nicht auf die Straße gehen, haben wir irgendwann angefangen, das selbst zu uns zu sagen, so kann ich nicht auf die Straße gehen, ich werde nicht ernst genommen. Und das verkleidet sich manchmal ein bisschen, kann zum Beispiel sein, dass du sagst, im Job kann ich jetzt nicht diese auffallende roten Blazer tragen, ne? Obwohl es nichts mit Sexualität zu tun hat, aber diese Codings, die sind erstaunlich flexibel und die sind dann eben noch lebendig und fungieren noch ihre Rolle in dieser internalisierten Funktion. Das bedeutet, du selber hast das sozusagen übernommen und praktizierst es jetzt mit sich selbst. Ich habe ein Beispiel, das taucht bei sehr vielen Frauen auf. Das ist Selbstkritik. Also nehmen wir an, in deiner Familie und in der Schule wurde viel über Kritik gearbeitet. Zu sagen, ah ja, das hast du schön gemalt, aber hier kannst du noch ein bisschen nachbessern. Oder hier hast du schon eine ganz gute Note, aber das stimmt noch nicht so ganz. Gerade Frauen, ich weiß nicht warum, aber gerade bei Frauen ist das sehr ausgeprägt, so dieses, da könntest du noch ein bisschen besser sein. Das ist gerade in der deutschen Kultur, habe ich manchmal das Gefühl, da wird nicht so gelobt, so, ah, das hast du toll gemacht, sondern es ist so, da stimmt was noch nicht, zumindest jetzt in unseren Generationen. Ü30, sage ich jetzt mal. Was jetzt die nächsten Generationen so für neue Features haben, das kann ich nur teilweise aus eigener Erfahrung berichten. Und was ich dann sehe eben bei Frauen, dass sie diesen inneren Kritiker selbst internalisiert haben und dann irgendwie nichts gut genug ist und da könnte man noch besser machen und da könnte man noch abnehmen und das Projekt hätte man anders machen können und ah ja, hier und da. Und auch das, Selbstkritik, Schutzmechanismus, weil jahrelang habe ich das von außen so bekommen. Ich habe Akzeptanz bekommen, wenn ich mich dann durch verbessert habe und dann gibt es einen Teil in mir, in meinem System, das sagt, das muss ich auf jeden Fall beibehalten, weil das hat gut funktioniert. Und dann machen wir das selbst mit uns. Und der Nachteil ist, wenn wir das selbst mit uns machen, in unserem eigenen Kopf, dann leben wir mit diesem Selbstkritiker und zwar den ganzen Tag. Und das kann sehr anstrengend sein, wenn du diesen Teil in dir kennst, dann weißt du, dass es sehr anstrengend sein kann, weil der ist nie zufrieden. Also egal, was du tust, egal, ob du jetzt den Nobelpreis für irgendwas bekommen hast, dieser Teil wird nicht die Klappe halten. Und ja, das ist auch seine Funktion. Das ist quasi, was dieser Teil macht. Auch hier, das ist ein Schutzmechanismus, das haben wir uns so angewöhnt. Und auch deine Eltern, deine Mutter, deine Lehrer, wer auch immer dir das vorgelebt hat, hat das nicht mit böser Absicht gemacht. Keiner. Die leben meistens selbst mit diesen Teilen und tun ihr Bestes, weil sie sagen, so das hat gut funktioniert. Ich habe im Leben eigentlich, das ist ganz okay. Es ist okay. Und das ist meine Praxis, die ich weitergebe. Oft unbewusst und unhinterfragt. Und so wird das weitergegeben und weitergegeben. Nicht, weil irgendjemand mit Absicht sagt, so, boah, ich finde das total geil, wenn meine Kinder sich irgendwann mit 30 die ganze Zeit selbst kritisieren und das Gefühl haben, nie was richtig machen zu können. Kein Elternteil macht sowas. Das passiert unbewusst. Und auch die haben das bekommen von ihren Eltern und die von ihren Eltern und von ihren Eltern. Das wird so weitergereicht. Das ist wirklich ein Erbe in vielen Fällen. Dazu kommt, dass quasi unser Kollektiv hier auch in die Richtung gepolt ist. Also scheinbar machen wir alles richtig, wenn wir auch so sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Arbeit machen. Auch jetzt damit anfangen. Weil wenn wir nicht aktiv und bewusst damit arbeiten, meine Erfahrung ist, dass diese Teile weiterhin dann unser Leben gestalten und vorgeben und auch unsere Realitäten vorgeben. Und deswegen finde ich die Arbeit so wichtig. Ich bekomme oft gesagt in meinen Kursen, hey, was wir hier machen, verändert mein ganzes Leben. Und so, ja, das ist tatsächlich meine Intention. Also hier kann ich sehr offen sein. Für mich ist Sexualität eine Tür zu einem tief erfüllten Leben. Also für mich eine sehr gute Eingangstür, weil die Arbeit, zumindest so wie ich sie anbiete, verändert das ganze Leben. Weil wir diese Blaupause, diese Prägungen verändert. Und die Sexualität da ein super Portal dafür ist. Also ich finde das total geeignet und relevant, eben auch für Frauenkörper, zutiefst relevant, weil da ist einfach ziemlich viel los. Man kann diese Arbeit auch in anderen Kontexten machen. Aber für mich in der Sexualität hat das einfach, das hat viele, viele Früchte. Nicht nur, dass deine Sexualität dann besser wird, sondern eben auch viele andere Aspekte. Also, diese Muster werden über Generationen weitergegeben, von Eltern zu Kindern und auch vom Kollektiv. Keiner hat eine böse Absicht. Indem du das übernommen hast, vielleicht sogar hast du Kinder und dich dabei erwischt, das auch weiterzugeben. Auch hier, das ist keine böse Absicht, das ist zu tief unbewusst. Das ist unser Nervensystem, das sagt, ja, das ist richtig cool, sich für seine Sexualität zu schämen. Und sich ständig selbst zu kritisieren, weil, hey, du hörst dir diesen Podcast gerade an, ich spreche hier gerade, wir sind noch am Leben und das ist cool. Das ist, die Mission wurde erfüllt. Ja, unser Nervensystem ist sehr einfach, sagt, Überleben ist gut und was wir kennen, wissen wir, dass wir das überlebt haben, weil ich existiere noch, deswegen ist diese Strategie gut, deswegen behalten wir sie weiter. Und eben diese älteren Teile, die interessiert es auch nicht, ob du dich selbst verwirklichst oder einen nächsten Picasso malst oder weiß Gott, was dich bewegt. Dieser Teil will einfach nur überleben. Und wenn wir jetzt aber in diese Selbstverwirklichung kommen wollen, dann müssen wir das Heft in die Hand nehmen und diesen älteren Teilen zeigen, hey, es ist sicher. Es ist sicher zu erblühen, es ist sicher mich auszudrücken, es ist sicher meine Authentizität auszudrücken, es ist sicher meine Sexualität zu leben, es ist sicher einen Ganzkörperorgasmus zu erleben. All das. Und du kannst hier und jetzt die Verantwortung übernehmen, indem du diesen neuen Weg wählst, indem du dein Schicksal in die Hand nimmst, einen neuen Blueprint, eine neue Blaupause, eine neue Prägung in deinem Nervensystem schaffst. Und wie machen wir das jetzt? Also, in meiner Arbeit, die ist im Endeffekt die Essenz. Was wir tun, ist eigentlich das. Auf sehr vielen Ebenen, mit sehr vielen Methoden, mit sehr vielen Körperübungen. Aber es zahlt immer wieder auf diese Bewegung, aus dem Überleben rauszukommen, in das Aufblühen, in die eigene Essenz ausdrücken. Und ich nehme immer sehr, sehr gerne das Beispiel von einer Autobahn und einem Waldweg. Also nehmen wir an, diese Prägung, die du eben von deiner Familie oder auch deiner Schule mitbekommen hast, dich selbst zu kritisieren, die lebt noch in deinem System und den Tag über verteilt denkst du dir mehrmals so, ach, das könnte, bist du dumm, hier bist du zu dick, all das, ne? Das ist die Autobahn. Wir sind die ziemlich aktiv gefahren. In meinem Fall, ja, 39 Jahre auf der Autobahn. Beziehungsweise, ich habe ein bisschen früher schon angefangen, sagen wir über 30 Jahre auf der Autobahn der Selbstkritik. Schön unterwegs gewesen. Was passiert ist, dass entsprechende neuronale Vernetzungen entstanden ist. Wie ich vorher gesagt habe, what fires together, wires together. Also ich affirmiere sozusagen immer und immer wieder physisch die Gehirnzellen, die Verbindungen dieser selbstkritischen Maßnahme, dieses selbstkritischen Verhalten. Das mache ich die ganze Zeit, auch wenn ich nicht bewusst drüber nachdenke. Das sind ja oft Gedanken, die so einfach den Verstand kreuzen, ohne dass es vielen auffällt. Deswegen ist auch der erste Schritt, sich darüber bewusst zu werden. Was sind das eigentlich für Gedanken? Das macht man in vielen Meditationspraktiken, dass man sich seine Gedanken mal anschaut und schaut, was ist denn da unterwegs? Und zum Erschrecken vieler Menschen stellt man fest, so, oh, das ist nicht sehr freundlich in vielen Fällen. Oft. Also auf alle Fälle bewusst werden, dann war ich eben ziemlich lange auf dieser Selbstkritiker-Autobahn unterwegs. Jetzt mache ich zum Beispiel sowas wie eine körperliche Selbstliebepraxis. Auf meiner Webpage zum Beispiel unter kostenloser Tantra-Einstieg, da wenn du ein bisschen runterscrollst, da findest du eine Übung zum Selbstliebe-Ritual und da erkläre ich auch, wie wir sowas machen, mit dem Körper zu arbeiten. Und da gibt es auch eine Meditation zum Runterladen, in dem du dieses Selbstliebe-Ritual verkörpert üben kannst. Durch zum Beispiel eine Brustmassage, durch das Atmen, durch das Berühren des Körpers, durch quasi dir selbst zu affirmieren, dir selbst zu sagen, du bist schön, ich liebe dich. Also da wirst du durchgeführt. Falls du es ausprobieren willst, findest du auf meiner Webpage, in dem Fall von Selbstliebe. Also nehmen wir an, du hast jetzt irgendwie entdeckt, bist übers Yoga, Meditation auf die Idee gekommen, Selbstliebe ist eigentlich ganz gut, wichtig. Fände ich eigentlich schön, wenn das mehr zu haben. Selbstliebe, Selbstabnahme und hast dann das Glück, vielleicht auch eben auf so eine somatische Körperarbeit gekommen zu sein und sagst, okay, ich werde jetzt jeden Tag 10 Minuten eine Brustmassage machen oder 10 Minuten mir in den Spiegel schauen, in die Augen schauen und mir sagen, dass ich mich gern habe oder ich werde mich selbst umarmen, jeden Tag 5 Minuten. Oder eben, ich mache diese Pleasure Practice, diese Praxis, die du eben jetzt zum Beispiel von meiner Arbeit bekommen hast, die mache ich jetzt 3-mal die Woche. Ich will wirklich Selbstliebe mehr und mehr in den Körper leben und das auch wirklich erleben. Also du praktizierst sozusagen Meditationen und Übungen, das ist für mich der beste Weg, um diese Realität dann in dem Fall in der Meditation gehen wir bewusst in dieses Gefühl rein. Wie ist es, mich selbst zu lieben? Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Wie kann ich da wirklich mehr und mehr drin sein? Kann ich zum Beispiel riechen, spüren, schmecken? Wie fühlt sich das an, mich selbst zu lieben? Kann ich mir das vorstellen, wie würde sich mein Leben verändern, wenn ich mich selbst mehr liebe? Und durch das Üben, durch die Meditation, unser Gehirn checkt das nämlich nicht so ganz, ob wir jetzt draußen in der Welt sind und das erleben oder ob wir die Augen schließen und uns vorstellen, dass wir mehr Selbstliebe leben. Das ist für unser Gehirn manchmal das Gleiche. Indem ich das mehr und mehr mache, bildet sich ein kleiner Waldweg. Also ich habe die Autobahn, die der Selbstkritik, und dann mache ich eben diese Meditation, diese Übungen und erschließe mir da neben der Autobahn oder ein bisschen weiter weg so einen hübschen Panorama-Waldweg, auf den es sehr schön ist, spazieren zu gehen. Da stehen die Bäume, die Vögel zwitschern, manchmal fällt das Licht so durchs Laub und es ist wirklich ein großer Genuss, einfach nur diesen Weg zu gehen. Und in deiner Meditation, in der Praxis, in der Pleasure Practice, zum Beispiel in der Sexualität, eben wollen wir auch mit Sexualität arbeiten, erlebst du, dass du dich selbst lieben kannst und zum Beispiel dich sinnlich berühren kannst, dass Liebe da ist und sinnliche Berührung gleichzeitig. Damit gehst du jedes Mal auf diesen Waldweg spazieren. Die halbe Stunde, in dem wir in dieser Praxis sind, die halbe Stunde, in dem du das erlebst, bist du auf dem Waldweg. Und dann kann es sein, dass das Ritual geschlossen wird, also die Meditation beendest, du stehst auf, eine Stunde später, der erste Selbstkritikgedanke kommt angeflogen. Und was ich hier, was hilft meinen Klienten zu sagen, ja, diese Autobahn existiert. Die wird auch nicht zugesperrt werden, weil du einmal eine Meditation gemacht hast und einmal diese Selbstliebe gespürt hast, sondern die wird weiterhin funktionieren und die ist gut ausgebaut. Also die Gehirnvernetzungen, die sind top ausgebaut. Was wir machen wollen, ist mit diesen Praktiken immer und immer wieder bewusst auf dem Waldweg gehen. Und was passiert? Am Anfang ist es ein kleiner Pfad, irgendwann wird es breiter, ein Trampelpfad, irgendwann wird es ein hübscher Weg, so breiter ausgebaut, wo dann schon mehrere Leute spazieren können. Und dieser Weg wird breiter und besser ausgebaut, je öfter wir ihn reisen. Das heißt, mit jedem Mal, in dem du in Meditation, in der Praxis oder bewusst am Alltag innehältst und dieses Gefühl erlebst, bewusst im ganzen Körper erlebst, baust du diesen Waldweg auf. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, jeder ist unterschiedlich, bei manchen ist es Wochen, bei manchen Monate, bei manchen Jahre, je nachdem, wie intensiv das Ganze ist, ist dieser Waldweg so ausgebaut, dass es für dich relativ einfach ist, ihn zu gehen. Das heißt zum Beispiel in einer Alltagssituation, du hast vergessen, für den Kindergeburtstag deiner Tochter den Kuchen vorzubereiten und denkst, ah, und in dem Moment erwischst du dich und sagst, Moment, okay, die Woche war sehr voll, irgendwie, alle waren krank, ich habe das Beste getan, was ich tun konnte, in dem Moment die Ausfahrt zu nehmen und zu sagen, okay, was können wir jetzt machen? Und je mehr du das machst, desto mehr schaffst du es, A, früher die Ausfahrt zu nehmen von der Autobahn und dann mehr auch von Anfang an auf diesem Waldweg zu gehen. Also was ich sehe bei den Menschen, die diese Arbeit langfristig machen und diese neuronalen Strukturen aufbauen, dass das intuitive Gehen von diesem Waldweg viel einfacher wird und viel öfter stattfindet. Das bedeutet eben immer noch nicht nach Jahren, dass diese Autobahn zugesperrt wird. Das kann immer mal passieren, dass wir uns dann kurz auf dieser Autobahn verirren. Und das ist okay. Es geht nicht darum, auch hier Perfektionismus ist nicht angebracht in dieser Arbeit, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern es geht darum, schneller die Ausfahrt zu finden, mehr und mehr Zeit auf dem Waldweg zu verbringen und gnädig mit sich zu sein, wenn man es doch irgendwie mal schneller auf der Autobahn versucht hat. Weil es ist der gewohnte Weg und war es für viele Jahre und das dauert ein paar Jahre auch, bis sich dieser Waldweg wirklich etabliert, bis der wirklich deine neue Realität wird. Weil, wie ich gesagt habe, das ist eine physische Struktur, die wir bauen. Wenn manchmal so Mindset-Fans erzählen, zu sagen, oh, du musst nur einen anderen Gedanken haben und deine Gedanken bestimmen deine Realität. Ja, und dahinter hängt ein ganzes physisches System, das über Dekaden anders geprägt wurde. Das ist kein Knopf, den man einfach umlegt. Das ist wirklich ein physisches System, das man baut und verändert. Deswegen hier Geduld, Achtsamkeit, sanft mit sich selbst sein. Deswegen mag ich es eben, mit der Selbstliebe anzufangen, weil das ist die beste Art und Weise, wie wir diesen Weg gehen können. Weil im Laufe der Zeit werden dir mehr und mehr Muster auffallen, wo du sagst, das ist eigentlich nicht wirklich dienlich, meiner authentischen Ausdruck, mit dem, was wirklich sich wahr für mich anfühlt, was sich echt für mich anfühlt. Und dann machen wir eben die Arbeit, eine neue Blaupause, einen neuen Imprint, einen neuen Eindruck zu schaffen und damit eine neue Realität. Weil je mehr wir Waldwege bauen, je mehr Waldwege da sind, desto mehr verändert sich unsere ganze Realität, wie du dich selbst siehst und wie du andere siehst. Und daher ist es wirklich eine nachhaltige Art und Weise, um es so zu formulieren, dein Schicksal zu verändern. Eben nicht in die gewohnten Bahnen zu gehen, immer und immer wieder, sondern wirklich was anders zu machen und wirklich die Realität zu leben, die du dir wünschst. Nicht die, die du irgendwann mitbekommen hast, sondern die, die du dir für dich selbst wünschst. Und ich finde, hier liegt ganz viel Ermächtigung, ganz viel Freiheit drin. Weil egal, wo du herkommst, du kannst das Heft in die Hand nehmen und eine neue Realität für dich schaffen. Da können manchmal Widerstände sein. Es kann sein, dass ziemlich viel Schmerz und Scham und Schuld und all die Dinge und Trauer gefühlt werden muss. Ist Teil des Prozesses. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, ist alles ekstatisch, ist es nicht. Da ist sehr viel Dinge, die gefühlt werden wollen, weil so verändern wir das auch. Dass wir mehr und mehr auf dem Waldweg gehen, wir müssen auch mehr und mehr in der Lage zu sein, die Gefühle zu fühlen, die wir eben nicht fühlen wollen. Die Kapazität dazu entwickeln, diese Gefühle zu fühlen und freundlich und liebend zu denen zu sein. Und dann eine neue Realität zu wählen. dieser Waldweg kann nicht einfach gebaut werden und wir können quasi jetzt ignorieren, was alles in der Vergangenheit war. Das will auch gesehen werden, das wird sich zeigen. Das ist eben auch Teil der Arbeit. Aber, und das ist, was ich gesehen habe, immer und immer wieder mit den Menschen, denen ich arbeite, mit den Menschen, die auf mir auf den Weg gehen, dass da wirklich eine ganz fundamentale Veränderung möglich ist, egal wer du bist, egal was du machst. Und manche müssen ein bisschen mehr arbeiten, für manche geht es ein bisschen schneller, bei manchen ist es am Anfang total ekstatisch und dann wird es schwierig, bei manchen, die tun sich am Anfang schwer und dann öffnet sich und es kommen irgendwie die ganzen Früchte. Jeder Mensch ist einzigartig. Und jeder wird seinen Prozess haben. Was ich tatsächlich noch nicht gesehen habe, sind Menschen, die nur immer gute und ekstatische Momente hatten und in keinem Moment irgendein unangenehmes Gefühl gefühlt haben. Das gehört zum Menschsein dazu. Wir sind hier, um all diese Erlebnisse zu verarbeiten, zu integrieren, alle Gefühle zu fühlen und mit denen zu sein, was ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass du viel mitgenommen hast aus dieser Folge. Ein paar Denkanstöße, vielleicht ein paar Ahas. Und hier an dieser Stelle natürlich immer die Einladung, schau gerne auf meine Webpage. Ich habe ja schon gesagt, auf kostenlos Tantra kennenlernen findest du den Link zu meiner Telegram-Gruppe, du findest den Link zu meinem Newsletter und du findest eben auch den Link zum Selbstliebe-Ritual. Und meine ganz herzliche Einladung ist, wenn du gerne tiefer gehen möchtest und auch gerne unterstützt werden möchtest in dem Prozess deine Sexualität zu revolutionieren und auch bewusst durch Praktiken durchgeführt werden, wenn du gerne mehr empfangen möchtest rund um die verschiedenen Stolpersteine und aber auch Möglichkeiten der Sexualität. In meinem Online-Kurs Bliss Body reisen wir 7 Wochen miteinander, jede Woche zu einem anderen Thema, jede Woche mit einer Praxis, einer halbstündigen Praxis, mit Playlist, die du dann auch bekommst als Meditation zum Runterladen. Und mit dieser Praxis, die sind wirklich das Herzstück, in dem wir diese neue Realität schreiben. Und in diesem Kurs habe ich sozusagen die Best-ofs, die interessantesten Themen rund um Sexualität, was ich so gesehen habe, wo Frauen eben Schwierigkeiten haben, aber auch wo Frauen Potenziale haben, weil letztendlich geht es darum, dein eigenes Potenzial zu entfalten und wirklich dein Potenzial zu leben. Und wenn dich das interessiert, schau gerne auf meine Homepage. Wir starten Ende Mai und bis Ende März gibt es noch einen kleinen Early Bird Prize. Also ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und bis zum nächsten Mal.